Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10, deinem Podcast für eine neue Politik. Heute mit einer besonderen Folge bzw. einer traurigen Folge, keine Live-Sendung, sondern einem Gespräch über Hanau. Denn genau vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, wurden in Hanau in der Innenstadt und in einer Shisha-Bar 9 Menschen erschossen. Ein 42-jähriger Mann ging mit einer Pistole durch die Stadt und erschoss Gökhan Gültekin, Sedat Kürbüz, Said Nesan Hashemi, Mercedes Kirpaç, Hamza Kurtovic, Vili Vioel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov verloren alle an dem Tag ihr Leben, und der Täter tötete im Anschluss seine Mutter und auch sich selbst. Es ist ein Jahr danach immer noch nicht ganz aufgeklärt, wie es dazu kommen konnte, dass der Mann eine Waffe trug, was sein Hintergrund ist, warum man an dem Tag gerade nicht den Notruf rufen konnte, warum der Notausgang in der Shisha-Bar versperrt war von der Polizei und so weiter und so fort. Also viele Fragen sind noch ungeklärt, nicht nur was Hanau betrifft, denn Hanau ist kein Einzelfall und reiht sich ein in eine Serie von rechtsterroristischen Anschlägen, von Todeslisten, von Chats und Hinweisen zu den Sicherheitsbehörden und den Polizeistrukturen. Und aus diesem Grund haben wir ein Jahr später, habe ich mit Ferhat Kocak gesprochen. Ferhat ist selbst Opfer eines Anschlags in Berlin-Neukölln vor 3 Jahren gewesen. Dort haben Rechte versucht, sein Haus und sein Auto anzuzünden. Er und seine Familie haben glücklicherweise überlebt, aber Ferhat weiß ganz genau, was es bedeutet, Todesangst zu haben und Angst vor Anschlägen zu haben und zu wissen, in diesem Kreuzfeuer zu sein. Und er ist sehr engagiert. Er veröffentlicht auf seinen Kanälen, auf Instagram und auf Twitter und Facebook, spricht er sehr, sehr viel über Rassismus und über antirassistische Kämpfe. Er kandidiert auch selbst für die Linke im Abgeordnetenhaus in Berlin im September. Und er ist sehr engagiert und ihr werdet es gleich hören. Er hat viel zu erzählen, sowohl über seinen eigenen Fall, über den Neukölln-Komplex, auch da über unaufgeklärte Mordfälle, über den NSU und alle weiteren Anschläge. Und er wird also darüber sprechen, welche politischen Forderungen jetzt sowohl die Initiative 19. Februar Hanau als auch andere Gruppen wie die Migrantifa und Gruppen, in denen er engagiert ist, jetzt haben. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, reinzuhören, was Ferhat zu sagen hat. Und ja, ich gebe weiter in das Gespräch mit Ferhat.
Ja, Ferhat, danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Und es jährt sich jetzt ein Jahr der Anschlag in Hanau. Du bist selbst Betroffener von Anschlägen oder zumindest versuchten Anschlägen und berichtest auch immer wieder von Anschlägen und von Listen und Todesdrohungen und so weiter. Wie geht es dir ein Jahr nach Hanau?
Naja, die Frage ist, wie geht es mir seit Mölln, Solingen, Rostock, Lichtenhagen, seit dem NSU, seit Halle und jetzt seit Hanau? Und das Gefühl, dass symbolpolitisch immer irgendetwas, wenn gerade rechtsterroristisch etwas passiert ist, im Vordergrund steht und wir dann darauf folgend eigentlich vergessen werden, das macht mich traurig und das weckt auch in mir eine gewisse Wut, die dann wiederum in meinem Aktivismus kanalisiert wird durch mich. Und Hanau war schon so ein Schlag ins Gesicht. Wir haben alle noch NSU in Erinnerung und waren noch dabei zu verarbeiten, dass die Akten 120 Jahre jetzt unter Verschluss sind und wir keine vollständige Aufklärung hatten im Prinzip. Und jetzt passiert Hanau. Und im Prinzip sehen wir dann, wenn wir uns die Hintergründe anschauen, so viele Parallelen zu den ganzen Anschlägen, die es vorher gab. Wenn ich mit anderen Betroffenen spreche, dann ist die Angst halt groß, dass jederzeit wieder sowas passieren kann. Und deshalb sagen wir auch, Hanau ist kein Einzelfall.
Mhm. Und trotzdem war Hanau schon so eine Sache, wo die nochmal Aufmerksamkeit bekommen hat. Und gleichzeitig war ja diese paradoxe Situation, dass man gleichzeitig überlegt hat, ob man Fasching feiern kann oder also wo man gemerkt hat, so das trifft eben nicht alle, sondern andere wollten noch feiern, während ich den Eindruck hatte, dass gerade von allen Betroffenen in der migrantischen Community einfach das Gefühl da war, wie könnt ihr jetzt feiern, wie könnt ihr jetzt einfach weitermachen, und es konnte ja nicht mal eine Kundgebung richtig geben aufgrund der Corona-Situation, was da total absurd war, wenn man sich überlegt, wer sonst alles demonstrieren kann für alles mögliche Corona-Leugner oder so. Und ich fand, da war auch nochmal sehr deutlich, dass genau dieses Erinnern an Hanau einfach an anderen, also da wurden andere Maßstäbe plötzlich gesetzt, beziehungsweise das wurde gar nicht ermöglicht.
Wobei nach dem Anschlag gab es noch die Möglichkeit zu mobilisieren. Und wir haben ja auch hier in Berlin-Neukölln 10.000 Menschen auf die Straße gebracht, um gemeinsam zu gedenken. Und in Hanau waren auch Tausende zusammengekommen, aber darauf folgend wurde es dann immer mehr eingeschränkt und auch die politische Arbeit konnte, die im Hintergrund natürlich weiterlaufen musste, konnte nicht weitergeführt werden. Währenddessen halt haben Corona-Leugner auf die Straßen mobilisiert und ohne Masken, ohne Schutz, sich unsolidarisch verhalten. Es ist natürlich für uns ein Zeichen, dass wir immer wieder betonen müssen, dass wenn es um Rechtsterrorismus in diesem Staat geht, dass da zweierlei Maß gehandhabt wird. Und das sehen wir ja auch, wenn wir linke Proteste und rechte Proteste miteinander vergleichen, wie da sozusagen der staatliche Eingriff auch gehandhabt wird. Was in Hanau nochmal besonders war, ist wirklich die Sache mit dem Karneval, dass viele Menschen, die auch im Umfeld von Hanau gelebt haben oder immer noch leben, dass die einfach das für ein, zwei Tage wahrgenommen haben und dann war das vergessen. Mhm. Aber bei uns Betroffenen oder bei uns von Rassismus betroffenen Menschen bleibt das haften und es tragen wir im Prinzip ein Leben lang mit uns. Und deshalb habe ich auch mit Mölln-Solingen angefangen, weil es für viele gar nicht mehr greifbar ist. Viele haben das gar nicht miterlebt oder wissen das auch gar nicht. Und wir könnten noch weiter zurückgehen. Duisburg 84, Ramazan Abdi und oder hier in Berlin auch Mette Ekşi, die auf offener Straße ermordet wurden. Diese Anschläge erinnert sich keiner mehr, weil es halt sehr weit zurückliegt und das zeigt ja auch wieder, wir erinnern uns noch und wir sagen, es muss weiter daran erinnert werden, damit sich was ändert.
Ja, und also du sagst es jetzt ja selber, dass es so eine lange traurige Geschichte davon gibt und trotzdem würdest du sagen, dass es durch jetzt auch die Todeslisten, durch noch mehr Funde von Waffen bei Rechten, würdest du sagen, dass es nochmal eine neue Qualität jetzt gibt, die spürbar ist?
Also die Qualität hat sich seit 1945 immer mehr, anders den Satz auf, die Qualität hat sich verbessert, hört sich sehr positiv an. Also rechte Strukturen haben sich seit 1945 viel stärker im Staat, in den Strukturen des Staates eingefunden und sind heute stärker denn je. Also auch mit einer AfD im Parlament, dem parlamentarischen Brandstifter sozusagen, die halt vom Parlament aus hetzen und die Menschen ihre Leute auf den Straßen setzen, das dann um, was in den Parlamenten im Prinzip gesagt wird. Und ich finde, gerade mit den ganzen Waffenfunden, mit den ganzen Skandalen, Nazi-Chats, sehen wir ja, wie dramatisch die Situation ist. Und dass aber auch von politischer Seite aus und auch von den Behörden aus zu wenig geschieht, können wir ganz einfach am Beispiel des NSUs eigentlich erklären und wie mit diesem Prozess umgegangen wurde. Aber auch beim Halle-Prozess, dass sozusagen der zweite Hauptverdächtige freigesprochen wurde, Angriff auf den Geflüchteten auch nicht sozusagen Gegenstand der Verhandlungen im Endeffekt dann wurde, oder Gegenstand der Verurteilung wurde im Prinzip, in der Verhandlung war es ja, aber das sind so Punkte, wo wir sagen, okay, wo liegt da der Fehler? Wir müssen genauer hinschauen. Haben wir sozusagen nur in den Sicherheitsbehörden ein Problem mit rechten Strukturen oder geht das schon wirklich in die Ebene der Judikative, dass wir wirklich bei den bei den Staatsanwälten, bei den Richtern auch mal genauer hinschauen müssen. Was funktioniert da nicht? Warum können wir im Endeffekt dann, auch wenn die Beweislage für die Sicherheitsbehörden ausreichend ist, dann die Leute nicht anklagen?
Ja.
Und das kennen wir halt. Genau. Und das haben wir insbesondere hier im Neukölln-Komplex immer wieder zu spüren bekommen, dass die Personen festgenommen wurden, aber im Endeffekt dann vom Richter wieder freigelassen wurden.
Also du würdest sagen, es könnte so ein Anschlag wie in Hanau, könnte in Offenbach passieren, könnte aber auch in Neukölln jederzeit passieren, weil es einfach jetzt gar keine richtige Polizeiarbeit oder Behördenarbeit gibt.
Genau, die Polizeiarbeit und Behördenarbeit ist, wenn es um Rechte oder Nazi-Strukturen geht, zu zurückhaltend. Also es funktioniert nicht. Irgendwelche Strukturen verhindern diese Arbeit. Und das merken wir immer wieder im Neukölln-Komplex. Wir haben seit 11 Jahren hier eine rechte Anschlagsserie und seit 11 Jahren eine Aufklärungsrate von 0%, trotz bekanntem Täterkreis. Immer wieder Skandale, bei denen rechte Strukturen und Sicherheitsbehörden immer wieder sozusagen zusammen auftauchen, wie beispielsweise ein Treffen eines Beamten in einer Kneipe mit einem der Hauptverdächtigen. Geheime Informationen wurden in einem Nazi-Chat weitergegeben von Polizeioberkommissar. Oder auch, dass ein Geflüchteter von einem der Hauptermittler rassistisch beleidigt und zusammengeschlagen wurde. Also hier im Neukölln-Komplex. Und genau an der Stelle merkt, und diese Themen werden alle gar nicht, wenn es um die Aufklärung geht, gar nicht wirklich mit einbezogen. Und obwohl wir Betroffenen immer wieder sagen, so das ist für uns, gehört alles zusammen. Und da stelle ich immer wieder fest, dass zum einen die Politik ihre Kontrollfunktion gegenüber den Sicherheitsbehörden nicht wirklich umsetzen kann, wahrscheinlich, weil die Sicherheitsbehörden ein in sich geschlossenes Komplex ist mittlerweile und die rechten Strukturen da drin sich ein Stück weit auch selbst schützen und deshalb wir gar nicht da vorankommen, wenn es in Richtung Aufklärung gehen soll. Der Mörder von Hanau war trotz seiner rechten Gesinnung berechtigt, beispielsweise eine Waffe zu führen. Mehrere Zeugen haben in der Tatnacht versucht, die Polizei anzurufen, kam nicht durch. Hinzu kam, dass jetzt neuerdings in Hanau auch etwas veröffentlicht wurde über eine Zeitung, die herausgefunden hatten, dass der Notausgang der Shisha war, die der Täter als Tatort gewählt hatte, vermutlich auf polizeiliche Anweisung versperrt war. Und auf diese Punkte geht bislang die Polizei und die Ermittlungsbehörden nicht ein. Und da haben wir wieder genau dasselbe Problem, sobald der staatliche Strukturen selbst in der Schusslinie stehen bei diesem bei rechtsterroristischen Angriffen, dass dort eine Blockadehaltung entsteht und wir mit der Aufklärung nicht vorankommen.
Und erlebst du das auch selber? Weil ich meine, also wenn es Anschläge gibt, auch in Neukölln, ständig, und du wirst ja nicht der Einzige sein, der dann zur Polizei geht und das sagt, was gibt es denn für Reaktionen? Warum passiert denn eine Aufklärungsarbeit von null?
Also in meinem Fall war das ja auch nochmal sehr interessant, der Anschlag auf mich war ja, also nicht der Anschlag war bekannt, ich fange mal nochmal von vorne an, Polizei war bekannt, dass ich von Nazis beobachtet wurde und ich wurde nicht gewarnt. Und im Endeffekt wurde dann unterschiedlich argumentiert, warum das passiert ist. Zum einen, mein Name wurde falsch geschrieben, also menschliches Versagen. Der Computer konnte nicht mich diesem Gespräch zuordnen und genau deshalb technisches Versagen. Und als drittes dann Quellenschutz vor Opferschutz. Und die Fülle dieser Argumente zeigen mir eigentlich, dass auch in meinem Fall, dass hier versucht wird, dagegen zu argumentieren, um halt von dem eigenen Versagen auch abzulenken. Und genau, das ist auch das, was die anderen Betroffenen hier im Berlin-Neukölln kritisieren, dass das gar nicht auf die Fehler der Polizei geachtet wird, sondern vielmehr genau auf nur fokussiert auf diese beiden Hauptverdächtigen, die wir hier haben. Und genauso läuft das auch gerade in Hanau ab, dass im Fokus einfach nur der Täter steht, der sich selbst ermordet hat. Und damit kann man so einen rechten Terror auch schnell abhaken. Und das ist auch das Gefühl, was wir als Betroffene immer wieder haben, dass am besten von Seiten der Politik, von Seiten der Behörden so schnell wie möglich Gras drüber wachsen soll, damit wir um Gottes Willen nicht mehr darüber reden, um Gottes Willen keine Vergleiche zu Nazi-Deutschland, genau, weil das genau auch natürlich etwas ist, was dazu führt, dass die Personen sich mit ihrer Vergangenheit auch auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, wir sind von der Erinnerungskultur in eine Zeit, in der wir sehr stark in eine Verdrängungskultur übergehen. Und genau, das passiert gerade insbesondere mit den ganzen rechten, rassistischen, antisemitischen Anschlägen in Deutschland, auch nach 45.
Mein Nachbar, also ich habe früher in Offenbach gelebt und mein Nachbar hat einen Laden in Hanau und lässt jetzt seine Kinder dürfen nicht mehr nach Hanau kommen, also weil er Angst hat, dass was in Hanau passiert, was natürlich also erstmal verständlich ist, aber gleichzeitig natürlich denke ich so, genau, es könnte halt genauso gut in Offenbach passieren. Und eigentlich ist die traurige Nachricht, über die man aber, glaube ich, nicht so offen sprechen mag, dass, wenn man es genau nimmt, er und seine Familie nirgendwo wirklich dann sicher sind. Also ist das auch so dein Gefühl, so natürlich, es gibt quasi irgendwie so Städte, wo es stärker ist oder Stadtteile, aber eigentlich ist, glaube ich, die traurige Erkenntnis, und man muss es dann auch sagen, ich würde nicht sagen, dass der Staat migrantische Menschen schützt.
Genau, also ich gehe in keine Shisha-Bar mehr, also auch nicht nur wegen dem Lockdown, sondern auch als es da diese Zwischenphase gab, habe ich mich ja zurückgehalten und habe auch eher Angst, jetzt in eine Shisha-Bar zu gehen, weil das eigentlich ein Ort ist, an dem wir uns bis jetzt sicher gefühlt haben. Das war so, genau, wir von Rassismus betroffene Menschen wurden halt sonst schwer in irgendwelche Bars oder Clubs reingelassen und das war so der Ort, an dem sie zumindest ihre Freizeit verbringen konnten und ich auch, wo ich mich mit meinen Cousins, meinen Cousinen treffen konnte und das sind für mich jetzt Gefahrenorte, also ist in meinem Kopf jetzt so, dass da jederzeit was passieren kann. Aber genauso höre ich von Menschen, die in Moscheen gehen, dass sie nach Christchurch Angst haben, in die Moschee zu gehen. Und wir sehen genau diese Kontinuitäten, die wir schon immer in Deutschland hatten. Ich meine, wir fühlen uns hier in diesem Land nicht sicher, weil das alles passiert. Aber wir merken das ja auch. Ich meine, warum ist denn vor einer Synagoge die Polizei? Also mal aus dieser Perspektive. Und diese Polizei soll zwar schützen, aber das ist ja kein Gefühl der Sicherheit, wenn ich immer wieder an Polizeikontrollen vorbeilaufen muss. Meine Lebenspartnerin ist Jüdin und sie erzählt mir immer wieder, dass diese Sicherheit eigentlich auch Angst ihr macht. Und genauso würde jetzt auch nicht wirklich helfen, wenn wir jetzt die Polizei vor Moscheen haben oder auf einmal Polizeibeamte vor Shisha-Bars stehen, wobei sie da sehr oft stehen, aber nicht zum Schutz. Genau, sondern um da genau Kontrollen durchzuführen, was wiederum zur Stigmatisierung führt und dann auch wieder solche rechte und rassistische Terroristen dann motiviert, solche Anschläge zu verüben.
Wir haben jetzt länger, oder du hast auch mehr über die Behörden und das Versagen vor allem gesprochen, aber würdest du sagen eben, dass es, oder das hast du auch schon angedeutet, dass es vor allem ein politisches Versagen ist und dann wäre meine Frage, ob du auch siehst, dass es ein politisches Versagen auch der gesellschaftlichen Linken gab, also gab es da genug Solidarität, gab es da genug Unterstützung?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein Versagen der gesellschaftlichen Linken ist, sondern die gesellschaftliche Linke schafft es durch den Druck, den wir über Proteste, über Kampagnen schaffen, eigentlich erst, dass eine gewisse Aufklärung stattfindet. Und klar stoßen wir auf unsere Grenzen. Wir merken ja auch, Wir können auch Zehntausende auf die Straße bringen, aber Seehofer evakuiert Moria nicht. Also wir merken, dass Proteste und linke Formen des politischen Ausdrucks auf den Straßen auch an Grenzen kommen. Und genauso merken wir das auch beim rechten und rassistischen Terror in Hanau, dass wir halt uns überlegen müssen, wie können wir anders jetzt auch noch arbeiten. Also wir müssen uns selber gucken, wie können unsere Protestformen kreativer werden, wie können wir vielleicht auch mehr Menschen erreichen, also auch Menschen abseits von unserer linken Bubble, um da halt auch stärker Themen zu setzen. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass nach Hanau neue Gruppen entstanden sind, die insbesondere in der migrantischen Community versuchen, sich zu vernetzen, wie beispielsweise Migrantifa oder Aktionsbündnis Antirassismus, aber auch eine stärkere Vernetzung zwischen antirassistischen Bewegungen und antifaschistischen Bewegungen entstanden sind. Weil bis Hanau hatte ich immer das Gefühl, diese beiden Bewegungen laufen parallel zueinander. Es gibt einzelne Verbindungen, aber nicht wirklich, also die Bewegungen haben nie wirklich richtig stark zusammengearbeitet, weil einfach die einen sich auf Rechtsaußen konzentriert haben und viele antirassistische Bewegungen gesagt haben, okay, wir müssen den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft bekämpfen. Und jetzt nach Hanau ist so ein, und vor allem auch nach George Floyd ist so ein Verständnis entstanden, dass wir sagen, okay, wir brauchen antirassistische Bewegungen, die den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft bekämpfen, damit wir den Zustrom nach rechts außen cutten und dadurch halt auch wirklich nachhaltige antifaschistische Kämpfe auch durchführen können. Und dadurch sind diese beiden Bewegungen eigentlich erst richtig stark zusammengewachsen. Und Migrantifa ist sozusagen als Wort erklärt eigentlich dieses Zusammenwachsen, Wachsen dieser beiden Bewegungen. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass insbesondere sehr viele junge Menschen nach dem Anschlag in Hanau politisiert wurden und auf die Straße gehen wollten, was nochmal verstärkt wurde nach dem Mord an George Floyd. Und nach George Floyd hat sich dann noch etwas herauskristallisiert, dass wir stärker auch dieses gesamtgesellschaftliche Problem von Rassismus und rechtem Terror im Staatsapparat auch an der Struktur der Polizei viel stärker nach außen kommunizieren können. Denn wir haben genau das, was wir in der Gesellschaft haben, auch in der Polizei, Rassismus. Und wir haben das, was wir in der Gesellschaft haben, auch in der Polizei, rechten Terror. Und zwar auch viel deutlicher zu erkennen durch diese ganzen investigativen Aufdeckungen, wie Nazi-Chats, wie Waffen, die bei Polizeibeamten gefunden wurden. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir, wenn wir über sozusagen darüber reden, wie wir in unserem Staat Veränderungen schaffen wollen, auch das Thema Rassismus und rechte Strukturen in der Polizei viel stärker hervorheben müssen.
Hm. Und welche konkreten Schritte würdest du sagen, welche konkreten Forderungen haben dann zum Beispiel Gruppen wie die Migrantifa und was würde konkret schützen jetzt tatsächlich? Also was wären so Maßnahmen jenseits von, ich habe also von Studien, die Seehofer blockiert oder nicht blockiert, also die natürlich von der Aufklärung her wichtig wären, aber wo ich mir immer denke, gut, dann kommt ein Ergebnis in einem Jahr. Damit ist jetzt erstmal noch niemandem geholfen.
Ja, und die Frage ist auch, was kommt dann im Endeffekt bei so einem bei so einer Studie bei rum. Also die Frage ist ja auch, wie werden da die Voraussetzungen geschaffen, dass es auch wirklich dann objektiv ist und wir dann am Ende ein Ergebnis haben, mit dem alle auch zufrieden sind und wir sagen, okay, das ist wirklich ein objektives Ergebnis. Was ich mir wünschen würde, und ich glaube, da bin ich auch mit den anderen Bewegungen eins, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich Untersuchungsausschüsse in jedem Bundesland zu rechten Strukturen innerhalb des Sicherheitsapparates, damit wir erstmal sozusagen den Nährboden bekämpfen, der rechten Terror eigentlich ermöglicht und dem dann auch im Nachgang Schutz gibt. Und wir stellen das ja immer wieder fest, NSU 2.0, das sind ja keine Ausnahmen, sondern in jedem Bundesland haben wir Probleme mit rechten und rassistischen Strukturen innerhalb der Polizei. Was für mich dann wichtig wäre aus der Mobilisierungsperspektive ist, dass ich mir wünschen würde, dass wir bundesweit Proteste auf die Beine stellen, damit vor LKAs, vor Polizeiwachen oder vor dem Verfassungsschutz, damit wir das Thema auch stärker auf die Straße bringen und auch erklären, dass es ein bundesweites Problem ist und nicht, dass wir punktuell an einzelnen Standorten für Aufklärung kämpfen, sondern genau an einem Tag in allen Städten, wo wir Mobilisierungspotenzial haben, dort dann die Leute auch auf die Straße bringen und sagen so, wir sind gegen Rassismus und gegen rechte Strukturen in der Polizei, wir fordern Aufklärung. Das schützt uns ja auch erstmal nicht, aber wichtig ist, dass daraus dann eine Öffentlichkeit entsteht, die uns einen gewissen Schutz gibt. Also was ich als Betroffener immer wieder merke, ich bekomme ja bis heute Drohungen, obwohl Anschlag 3 Jahre zurückliegt, und ich versuche das immer erstmal selbst zu verarbeiten. Und wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann suche ich die Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit und die Solidarität meiner Mitmenschen gibt mir dann die Kraft, wieder weiterzumachen. Und genau dasselbe sehen wir auch in Hanau. Dadurch, dass Say Their Names, dieser Ort der Zusammenkunft geschaffen wurde, haben die Betroffenen die Möglichkeit, sich auszutauschen, haben die Betroffenen die Möglichkeit, auch Menschen einzuladen, Öffentlichkeit zu schaffen und dadurch halt auch ein besseres Gefühl zu schaffen. Ich finde, das ist das Wichtigste, was wir machen können, gesamtgesellschaftlich. Die Menschen immer wieder auffangen, wenn sie um Hilfe bitten, aber auch sehen, dass das viele gar nicht um Hilfe bitten können und eigentlich da sind, um diesen Menschen zu helfen.
Ja, und politisch, weil ich meine, also was mich auch mit sehr aufgeregt hat nach Hanau, war nicht nur irgendwie Steinmeiers relativ nichtssagende Rede, so, also es wird natürlich schon symbolpolitisch, geht man irgendwie hin, aber auch gerade die CDU in Hessen, dachte ich, so soll sich auf jeden Fall zurücknehmen, dürfte eigentlich gar nicht, also die ist so rechts, die darf eigentlich gar nichts dazu sagen, weil sie den Nährboden überhaupt für rechte Politik in, also nicht nur in Hessen, aber jetzt da besonders. Als dann Bouffier im Fernsehen war und seine irgendwie Trauer ausgesprochen hat, dachte ich so, ey, das ist so ein Hohn auf die Opfer. Also der Typ hat so viele Jahre jetzt rechte Rhetorik verbreitet, Wahlkampf gemacht mit rassistischen Plakaten, mit allem so. Das hat mich wütend gemacht und auch nochmal jetzt später beim CDU-Parteitag, dass der Einzige, der von rechter Gewalt spricht, war Armin Laschet, aber auch nur in Bezug auf Walter Lübcke. Wo ich so dachte, okay, ihr macht das, weil, also einer hat den Anstand, überhaupt nur das anzusprechen, und dann gibt es nicht mal, also traut sich nicht mal irgendjemand noch einen anderen Namen zu sagen, außer Walter Lübcke. Das heißt, es erschüttert Bürgerliche erst dann, wenn jemand von ihnen ermordet wurde, was natürlich auch schlimm genug ist. Aber wo ich echt so dachte, das ist so der Stand der politischen Debatte offensichtlich gerade. Also entweder finde ich so hohle Phrasen von der politischen Elite oder halt einfach beschweigen. Einfach, es wird nicht gesagt.
Also ich hab mit mir letztens einen, ich fange nochmal an, ich habe mir letztens eine Sendung angeschaut, Michael Friedmann, auch Ex-CDU-Politiker, gesagt hat, ich habe die Hoffnung verloren, wenn sich noch nicht mal beim Mord an einem von ihnen selbst etwas bewegt, dann wird sich nie irgendetwas bewegen, wenn es um rechten Terror geht. Und im Prinzip haben wir Betroffenen auch die Hoffnung verloren, dass sich innerhalb der Politik wirklich was ändert. Und vor allem merkt, also auch hier in Neukölln stelle ich ja immer wieder fest, wie die Politik eigentlich funktioniert und dass ein Bürgermeister, der selbstverantwortlich hier in Neukölln für die zahlreichen Shisha-Bar-Razzien ist, dann auf einmal jetzt eine Kundgebung zu Gedenken an Hanau organisieren möchte, um da sozusagen, genau, auf der einen Seite mache ich das, aber auf der anderen Seite möchte ich halt auch die Migranten-Selbstorganisationen dafür gewinnen, dass sie mich wählen. Also muss ich irgendwie das rechtfertigen und mich mich reinwaschen dadurch. Zeigt mir eigentlich, genau das macht die Politik. Die sind auf der einen Seite, wenn es passiert ist, bestürzt und dann aber, wenn die Zeit vorüber ist, dann passiert gar nichts. Und die Betroffenen in Hanau warten bis heute auf Unterstützung, sowohl finanzielle Unterstützung als auch psychosoziale Unterstützung. Wir reden ja mittlerweile darüber, dass Opferberatungsstellen geschlossen werden sollen. Also bis hinein in die SPD werden linke Strukturen, die sich eigentlich für Aufklärung einsetzen, für die Betroffenen einsetzen, torpediert, um halt rechts außen Wählerstimmen abzufischen, um genau von der AfD irgendwie auf diese Art und Weise entgegenzutreten, was, finde ich, vollkommen die falsche Politik ist. Und wenn wir das alles mit berücksichtigen, dann kann ich nur sagen, da ist wenig Hoffnung, dass in der Politik sich was verändert. Es sei denn, die Linkspartei bekommt mal 30-40% auf Bundesebene. Dann kann ich mir vorstellen, dass sich einiges verändern könnte.
Aber was sind dann trotzdem noch so politische Forderungen auch jetzt zum Erinnern an Hanau, weil immerhin kann man ja so einen Gedenktag tatsächlich nutzen, um auch wieder politische Punkte zu machen und sagen, ey, in dem einen Jahr ist das und das nicht passiert. Was sind da die hauptsächlichen Punkte?
Also die Initiative 19. Februar hat vier Punkte, die sie immer wieder betont. Einmal Erinnerung an die Ermordeten, Gerechtigkeit für die Hinterbliebenen, vollständige und rückhaltlose Aufklärung des Verbrechens, Konsequenzen für das Fehlverhalten von Straf- und Verfolgungsbehörden durch die Einrichtung von unabhängigen antirassistischen und antifaschistischen Beschwerdestellen. Letzter Punkt ist eigentlich sehr konkret und wir brauchen wirklich unabhängige Beschwerdestellen, die nicht direkt am Innenminister angesiedelt sind, sondern vielleicht eher beim Justizminister oder hier in Berlin beim Justizsenator. Aber das darf auch nicht nur eine Beschwerdestelle, also eine Stelle sein, sondern ich glaube, wir sind da, haben da so große Probleme, dass eine Stelle allein das nicht hinbekommt, sondern am Beispiel von Großbritannien und Dänemark müsste das schon eine Rieseninstitution sein, die uns ermöglicht, auch in die Strukturen der Sicherheitsbehörden auch stärkere Einblicke zu verschaffen. Aber auch in die Justiz, dass da wirklich eine neue Instanz geschaffen wird, die Kontrollfunktion übernimmt, die Politik gerade nicht schafft umzusetzen. Was beim Thema Erinnerung für mich wichtig ist eigentlich, dass wir in jeder Stadt, in der es rechte und rassistische Morde gab, auch mit Gedenktafeln, mit Gedenkstellen daran erinnern. Und wir haben beispielsweise hier in Berlin-Kreuzberg gefordert, dass es einen Gedenkplatz gibt für Menschen, dessen Angehörige von Opfer von rassistischer Polizeigewalt geworden sind. Und genau, dieser Stein ist dann über Nacht auf einmal da gewesen. Da haben Aktivistinnen gedacht, wir setzen das mal um. Wir hoffen jetzt natürlich, dass das weiterhin beständig bleibt. Aber solche Orte müssen geschaffen werden, damit Menschen, die betroffen sind, auch immer wieder zusammenkommen können. Und wir haben das hier in Südneukölln auch, der Gedenkort für die Ermordung von Burak Bektaş ist immer wieder ein Ort, an dem wir zusammenkommen können und uns austauschen können. Und jetzt am 14., also am kommenden Wochenende, ich weiß jetzt nicht, wann ihr es veröffentlichen wollt, deshalb bin ich...
An dem Tag.
Okay. Genau, also solche Orte brauchen wir. Und deshalb sagen wir auch, erinnern heißt verändern. Das heißt für mich, dass wir Orte schaffen müssen, an denen Menschen zusammenkommen, an denen wir auch die Kämpfe zusammenbringen können, an denen wir halt auch über die Bundesländer hinweg diese Grenzen halt auch aufbrechen und sagen, wir müssen an bestimmten Tagen auch gemeinsam erinnern. Und deshalb finde ich, Hanau ist beispielsweise, also der 19. Februar ist beispielsweise ein Tag, an dem wir bundesweit Aktionen planen und umsetzen und gemeinsam erinnern.
Ich habe gerade noch gedacht, weil du auch jetzt öfter von George Floyd gesprochen hast und auch von der Also sowohl Breite als auch gleichzeitig Radikalisierung der Proteste. Also es waren sowohl einfach sehr, sehr viele Menschen da und es hat sehr viele politisiert. Was ich auch glaube und wo ich auch die Parallele so ein bisschen sehe. Aber würdest du dann sagen, also wenn da nichts passiert, also wenn es nicht wirklich eine Reform gibt, die sowas verhindern kann oder tatsächlich Aufklärungsstellen und Konsequenzen, wovon wir ja nicht ausgehen können, weil es ja wirklich die letzten Jahrzehnte nichts aufgeklärt wurde, was sind dann auch wie so Selbstradikalisierungsschritte? Also was kann die Community noch tun oder was kann die politische Linke auch tun, um da ja sozusagen mit mehr Waffenfunden, mit einer Radikalisierung der Rechten auch umzugehen? Also ich frage mich das wirklich, weil es gibt so, dann sagen einige irgendwie so, ja, dann müssen wir halt mehr Selbstverteidigung machen, müssen irgendwie selber lernen zu verteidigen, weil wir können nicht auf die Behörden setzen, offensichtlich. Und andere sagen, okay, aber lass uns doch den Weg gehen, die Behörden zu übernehmen und halt, ne, so Linke da reinzusetzen. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, welche Strategie die klügere ist, weil ich auch einfach nicht sehe, wie das funktionieren soll, tatsächlich solche Stellen einzurichten, wenn es nicht mal in Berlin unter einem rot-rot-grünen Senat irgendwie funktioniert, dass sowas aufgeklärt wird in Neukölln. Also sozusagen linkerer Senat geht ja fast nicht mehr, außer mit, weiß ich nicht, absolute Mehrheit Linke oder so. Aber
genau, aber die Frage wäre natürlich, würde eine absolute Mehrheit der Linken dann, auch eine Alleinregierung der Linken dann dazu führen, dass wir so etwas wie die Polizei dann halt auch, genau, die Machtstrukturen dort einigermaßen zerschlagen können, sodass es wirklich auch wieder eine Kontrollmöglichkeit gegeben ist. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, da etwas zu verändern. Und deshalb sollten wir gesamtgesellschaftlich wirklich über alternative Möglichkeiten nachdenken. Wie beispielsweise, wie können wir entkriminalisieren? Wie können wir schauen, dass wir Verantwortlichkeiten von der Polizei entziehen und gucken, wie wir auch soziale Lösungen haben für Kriminalität und wie gehen wir damit um? Also hier beispielsweise im Görlitzer Park, das ist für die, die es nicht kennen, ein Park, in dem halt gerade sehr starke Polizeipräsenz ist seit einigen Jahren, um halt sozusagen mit dem Vorwand genau Drogenkriminalität bekämpfen. Und es gibt eine Initiative, die dort wirklich mal den Aufwand, die finanziellen Mittel, die da jetzt für diese Kontrollen eingesetzt werden, versuchen zu schauen, was hätte man mit diesem Geld noch machen können? Denn die Ergebnisse zeigen eigentlich, dass dort Kriminalität nicht wirklich bekämpft wurde. Verändert hat sich da nichts. Und um halt auch die Mitte der Gesellschaft ein Stück weit mitzunehmen, braucht es halt auch alternative Lösungen. Und ich finde, wir als gesellschaftliche Linke müssen auch gucken, welche alternative Lösungen, welche alternativen Gesellschaftsformen sind für uns auch die richtigen. Wie wollen wir zusammenleben und wie wollen wir dieses Zusammenleben gestalten? Und so werden wir immer mehr Menschen erreichen, die mit uns aufsteigen und sagen, ich will auch genau diesen Weg gehen und dadurch schaffen wir eigentlich Veränderung. Und dafür ist es gerade wichtig, wenn wir zurück zu Hanau kommen, dass gerade diese antirassistischen Bewegungen, antifaschistischen Bewegungen stärker werden, viel mehr Menschen erreichen, die nicht politisiert waren, vor allem junge Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch mit ins Boot kommen und versuchen, für Veränderung zu streiten. Und so schaffen wir hoffentlich in den nächsten Jahren Veränderungen, die wir bis jetzt nicht hatten.
Und was würdest du vielleicht jetzt so zum Ende der Sendung genau denjenigen, wenn sie jetzt zuhören, sagen, wo können sie sich engagieren oder Hilfe suchen und wie können sie damit umgehen, wenn sie wie du auch in welcher Form auch immer eine Drohung bekommen oder wie sucht man sich da Hilfe, wo engagiert man sich jetzt am besten?
Also ich habe mir nach dem Anschlag erstmal Hilfe geholt, indem ich in meinem eigenen Umfeld geschaut habe, was für Möglichkeiten gibt es. Es gibt in jeder Stadt gibt es Opferberatungsstellen, die auch politisch verankert sind, die einem sowohl helfen können, was die persönlichen Probleme nach so einem Anschlag angeht, aber auch wie die Personen sich engagieren können und für Aufklärung kämpfen können. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und ich habe aber auch gemerkt nach dem Anschlag auf mich, dass viele Menschen gar nicht mitbekommen, was in ihrem Umfeld passiert. Und so ist dann auch beispielsweise mein Social-Media-Account entstanden, der Neuköllner, über den ich versuche, Menschen aufzuklären. Und ich würde jedem erstmal empfehlen, auch über Social-Media-Strukturen zu versuchen, erstmal die richtigen Ansprechpartnerinnen zu finden. Also wenn Leute mich anschreiben und fragen, so wie kann ich denn aktiv werden, dann sage ich immer, gib doch mal Antirassismus oder gegen Rassismus und den Namen der nächstgrößeren Stadt ein. Dann kommen dir wahrscheinlich irgendwelche Accounts, die in deiner Umgebung aktiv arbeiten. Und dann frag doch mal, ob du mal zu irgendeinem Treffen gehen kannst. Und das sind so kleine Schritte auf niederschwelligster Ebene, wie sich Menschen informieren können. Weil die meisten legen ihr Handy gar nicht mehr weg und sind auf Instagram, Twitter oder neuerdings auf TikTok. Und auf diese Art und Weise genau, schaffen wir es, dass junge Menschen, die eigentlich in einer ganz anderen Bubble leben, in einer Bubble, wo es um Beauty geht, wo es um genau Kochen geht, wo es um Fußball geht, wo es um Hip-Hop geht, dass wir die aus dieser Bubble auch ein Stück weit rausholen und versuchen auch zu zeigen, so ey, werdet aktiv und genau, kämpft für die Veränderung, für ein besseres Leben.
Ja, danke dir, Ferhat, für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein Jahr nach Hanau noch einmal auch über den Anschlag auf dich zu sprechen und darüber zu sprechen, was jetzt politisch getan werden müsste und welche Forderungen ihr habt. Das war es mit dieser Sondersendung zu Hanau, ein Jahr nach dem Anschlag in der Hanauer Innenstadt. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch bei der einen oder anderen Kundgebung oder Aktion dabei wart oder euch informieren könnt. Wir werden auf jeden Fall nochmal alle Termine und alle Initiativen, die Ferhat genannt hat, hier verlinken, sodass ihr euch auch selbst informieren könnt, wenn ihr das möchtet und in eurer Stadt auch aktiv werden möchtet. Dazu hat Ferhat ja eindeutig aufgerufen. Das Gespräch mit Ferhat gibt es auch noch einmal gekürzt auf jacobin.de. Ich habe also dieses Gespräch auch transkribiert. Das heißt, ihr könnt es auch nachlesen. Und wie immer gibt es das Angebot, dass wenn ihr als treue Halbzehn Hörerinnen und Hörer auch Jacobin abonnieren wollt, dann bekommt ihr 10% Rabatt auf das Abo. Das könnt ihr ganz schnell bei halbzehn.fm/Jacobin, so ist es richtig, könnt ihr das abonnieren, wenn ihr möchtet, und den Text bzw. das Interview mit Ferhat kann ich auch nochmal verlinken, sodass ihr das nachlesen könnt. Und ja, ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, kann man nicht sagen, aber ich hoffe, die Sendung hat euch nochmal ins Gedächtnis geholt, dass es eben nicht nur Hanau ist, sondern dass es eine Reihe von Anschlägen ist und dass viel zu viele Menschen sich in unserem Land nicht sicher fühlen und dass wir alle darin eine Aufgabe haben, das zu ändern. Und ich glaube, Ferhat hat einige Vorschläge gemacht, wie das zu ändern ist und was wir tun können. Und ja, wenn ihr das weiter versenden wollt, dann schickt die Folge gern an andere Betroffene oder an andere, die es auf jeden Fall hören sollten, weil ich glaube, dass es gut ist, je mehr man darüber erfährt und je mehr man auch darüber hinterfragt, in welchen Polizeistellen oder Sicherheitsbehörden gibt es Lücken, gibt es Nachfragen. Es lohnt sich für alle nachzufragen. Wir alle haben das Recht, in Sicherheit zu leben, und insofern lohnt es sich, Fragen zu stellen und es nicht hinzunehmen, wenn Freundinnen und Freunde, wenn Familienangehörige unter uns mit der Angst leben müssen, auch Opfer eines solchen Anschlags zu sein. Und in diesem Sinne sehen wir und hören wir uns das nächste Mal bei 10:30 FM, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Danke fürs Zuhören und bis bald.